Ausschusssitzung Nummer 93. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV einfach anders. Heute wieder mal Sonntagabend. Rainer und ich haben uns kurzfristig entschieden, ein bisschen früher als sonst diese Sendung zu machen, die Zusammenfassung Nummer 93. Ich hoffe, ich habe gutes Internet. Ihr wisst, bei mir ist es immer ein bisschen African-Style, aber Rainer hat sich sicher schon daran gewöhnt. Intro, das Fest der Menschheitsfamilie, das hat mir Rainer versprochen, das habe ich heute natürlich bringen müssen. Und natürlich auch ein tolles Fest heute für Katrin. Ihr kennt Katrin wahrscheinlich alle, sie feiert den 40. Geburtstag. Von mir aus alles Gute für die Katrin. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich denke, es wird heute wiederum sehr, sehr spannend. Und im Moment Bild und Ton super. Dankeschön. Also, let's go. Mal schauen, ob Rainer überhaupt da ist. Hallo, lieber Rainer.
Hallo, Roger. Hallo alle.
Ja, schön, hast du dir Zeit genommen. Du hast ein bisschen, soll ich sagen, einen engen Terminkalender, kann man es vielleicht mal so sagen.
Ja, so kann man sagen. Eigentlich wäre ich jetzt weg gewesen für ein paar Tage, aber es hat nicht geklappt. Wir werden einen neuen Versuch unternehmen, meine Frau und ich. Und dann schauen wir mal, dass wir die Batterien wieder aufladen. Das ist, glaube ich, dringend erforderlich. Also ich kann wahrscheinlich noch ewig weitermachen. Ich merke das gar nicht, wenn ich 10-mal getroffen bin. Ich reite immer noch weiter, aber das kannst du ja so... kannst du meiner Frau nicht zumuten.
Ja, also ich finde es sehr wichtig, dass man es achtet. Wir wissen ja, dass es kein Sprint ist. Das sagen immer wieder, es ist ein Marathon. Und es ist, glaube ich, für alle, die da draußen sind, wichtig hineinzuspüren, sich zu erholen, Energie zu tanken. Und ja, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis das ganze Schwindel aufliegt und die anderen Menschen auch merken, was los ist. Aber in der Zwischenzeit finde ich es wichtig, dass du dich gut erholst und Energie tankst, weil, ja, kann ich natürlich sagen, Menschen wie du sind Schlüsselpositionen und dass sie stark bleiben und stark sind, das glaube ich sehr wichtig. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt. Wir haben natürlich diverse Sachen, was momentan in der Welt abgeht. Wir haben Ukraine, wir haben Corona, plötzlich hört man nichts mehr, das ist auch interessant. Plötzlich Corona ist weg. Ich musste, es ist so krass. Wir hatten in Bern eine Demo von 20.000 Menschen. Putin go home, so nach dem Motto. Und müssen wir mal vorstellen, einfach aus dem Nichts, aber es sind 20.000 Menschen auf der Straße. Und also es ist crazy, was da alles abgeht momentan. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist absolut nicht zu toppen. Also.
Ist schwer zu durchschauen, was da abgeht. Deswegen wollen wir uns gerade das, was in Osteuropa los ist, warum ist die Ukraine so wichtig? Kornkammer Europas, sagt man ja manchmal. Viele Düngemittel kommen aus der Ukraine und aus Russland. Deswegen wollen wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Das haben wir auch am Freitag wieder getan, um ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Da ist aber noch viel, viel mehr, was man sich genauer angucken muss, denn die Mainstream-Medienberichterstattung über das, was da los ist, dürfte zu ganz weiten Teilen, wie immer, erstunken und erlogen sein.
Ja, ich habe gestern, glaube ich, eine Sendung gemacht, Lügenpresse, und nur Videos gebracht, wo man gesehen hat, sie sind überführt worden, die Bild hat wieder Vollgas gegeben, Footage genommen von 4-5 Jahren zurück, und das ist so krank. Und der Mr. Scholz hat ja anscheinend irgendwie Geld gefunden, 100 Milliarden für die Rüstung. Also ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, aber es ist schon der absolute Wahnsinn. Das ist ja nun. Ja, Rainer, wo fangen wir an? 93 war es. Bald sind wir bei 100.
Nummer 93, konzentrische Kreise, concentric circles, weil so langsam nähern wir uns dann dem entscheidenden Punkt. Ich glaube nicht, dass es noch so wirklich lange dauert, sondern es kann nur einen geben. Einer wird hier nicht mehr vom Spielfeld laufen können, wenn das Ding durch ist. Also wir haben interessanterweise mit einer Konkurrenz nicht nur zu den Mainstream-Medien, sondern auch zu den sogenannten sozialen Medien, Social Media, begonnen, nämlich den CEO von Getter. Hatten wir da, das ist Jason Miller. Getter ist ein Wettbewerber von Twitter. Okay. Jason Miller ist der wichtigste Sprecher für die 2016er Presidential Campaign und für das Transition Team gewesen von Donald Trump. Er ist ein Kommunikationsstratege und er hat sich einfach überlegt, wenn Twitter meinen früheren Boss sozusagen deplattformt und dafür sorgt, dass er kein Sprachrohr mehr hat, dann baue ich eben eigenes auf. Mhm. Es ist so, die allermeisten sozialen Medien, auch da muss man nochmal genauer hingucken, sind wahrscheinlich mithilfe der Intelligence Services, CIA, gegründet worden. Hoffen wir, dass es hier anders ist. Er hat uns jedenfalls erklärt, dass sein früherer Boss Donald Trump jetzt natürlich eine neue Heimat gefunden hat, nachdem bei Twitter nichts mehr ging. Jetzt ist er bei Getter. Viele sind bei Getter. Die haben innerhalb von 0, nix, ich glaube, 5 Millionen Kunden bekommen und es wird jeden Tag mehr. Es gibt noch andere, die versuchen, auf demselben Weg Konkurrenten von Twitter oder von YouTube zu werden. Aber er war eben gerade da und da haben wir uns mit ihm getroffen, hat uns erklärt, wie er sich das vorstellt mit dieser Plattform und warum er sie gegründet hat. Also es geht nicht nur um Corona dabei natürlich, sondern er hat gesagt, das, was mit Trump gemacht worden ist, aber auch dann während Corona mit anderen, die einfach nur eine Meinung gehabt haben, die dem Mainstream oder der offiziellen Linie der Politik nicht gepasst hat, das kann man sich nicht bieten lassen. Also hat er gesagt, und das ist ja ohnehin unsere Meinung schon längst, also machen wir parallel dazu was Neues. Das wird ja von uns und von dir und von anderen schon lange propagiert. Wir brauchen einfach ist einfach gesagt, aber wir brauchen ein neues Justizsystem, Wirtschaftssystem, Bildungssystem und Gesundheitssystem. Schon funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben auch die richtigen Leute. Das glaube ich, ohne dass man da in Hybris verfallen muss oder gar selbstgefällig werden muss. Wir haben die besseren Leute, wir haben die Kreativen, wir haben die Fragen stellen, die anderen kommen nicht mehr vom Fleck. Deswegen bricht das System ja zusammen. Mhm. Und es bricht nicht nur zusammen, weil da nur die Ja-Sager sind oder die ausgetretenen Pfade nicht verlassen können und also nie was Neues erfinden werden, sondern die anderen sterben buchstäblich. Das muss man nach der Sitzung, die wir jetzt am Freitag hatten, noch deutlicher erkennen. Vielleicht ist das da ein bisschen schwarz gemalt worden. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich ja kein Wissenschaftler bin und kein Mediziner. Aber Tatsache ist, dass wir, das ist meine feste Überzeugung, nicht darum herumkommen, mit den wirklich guten Leuten, die wir im Widerstand sind, und wenn es nur 5 oder 10% wären, würde schon völlig reichen, mit denen was komplett Neues auf die Beine stellen müssen. Er hat es getan mit Getter sagt, ja, ich habe das eigentlich gemacht, weil ich das nicht mehr mit ansehen konnte, dass hier die Meinungsfreiheit so drastisch zensiert worden ist, dass eigentlich nichts mehr davon übrig ist. Viviane ist auch ganz kritisch an diese Getter-Plattform rangegangen. Ich glaube, einige unserer Streams laufen auch über Getter und über vieles andere auch, BitChute, Odyssey und so weiter. Aber Getter ist, hat er uns erzählt, da sind wir der größte oder zweitgrößte Nutzer und hat es natürlich auch dann versucht, ein bisschen Honig um Bar zu spielen, von wegen ganz toll, was ihr so macht. Ja, ja. Wir haben authentische Leute, daran liegt es. Ne? Wir haben niemanden da, der sich meint, produzieren zu müssen, sondern wir haben Leute, die, wo man nicht erkennen kann, welchen Grund sie haben sollten, uns zu belügen. Also jemand wie Robert Malone, warum soll er uns belügen? Und das merkst du ja auch, wenn du mit ihm sprichst, oder Mike Yeadon, der kommt sowas von authentisch rüber. Ja. Da gibt es keinen Grund zu lügen. So, und für die Wahrheiten oder sagen wir einfach nur ganz pauschal für die Meinungen solcher ganz, ganz wichtigen Leute braucht man eine Plattform. Ja. Also warum nicht mit Getter? Und das ist sein Ziel. Viviane hat gefragt, ja, wer steht denn hinter euch? Nicht, dass da auch wieder 30% Geheimdienst ist. Ja, er hatte zwei große Investoren. Er selber ist nicht investiert. Aber er hat zwei große Investoren und er hat auch Vorkehrungen getroffen. Die hat er natürlich nicht alle im Detail erläutern können. Vorkehrungen, um dafür zu sorgen, dass er nicht unterwandert werden kann. Denn das ist ja, wenn du irgendwann öffentlich wirst, also wenn du an die Börse gehst beispielsweise, dann musst du ja damit rechnen, dass irgendjemand einen Großteil deiner Aktien kauft und schon, bumm, hat er dich in der Hand, um es mal ganz simpel zu formulieren. Aber auch da sagt, hat er Vorkehrungen getroffen, er sorgt auch dafür, dass die Versuche, die gibt es ja auch jetzt schon, Getter unter Kontrolle zu bringen, nicht gelingen. Die haben da offenbar klare Richtlinien innerhalb dieser Firma und an diese Richtlinien hält er sich. Er berichtet davon, wie er beispielsweise nach Brasilien geflogen ist, weiß nicht mehr, was er da wollte, und ist dann am Flughafen von jemandem vom Verfassungsgericht, so hat er das gesagt, vom Verfassungsgericht angehauen worden und die wollten von ihm alle möglichen Daten haben. Die wollten wissen, wer benutzt denn das Ganze, und so hat er gesagt, nö, kriegt ihr nicht von mir. Also er macht einen sehr stabilen Eindruck, auch äußerlich. Das ist jemand, wo du eigentlich denken würdest, der könnte jetzt auch Bodyguard von Trump gewesen sein. Okay. Jedenfalls lässt er sich offenbar nicht einschüchtern und bisher läuft das Ganze gut. Es wird auch weiterlaufen. Er denkt sogar an eine parallele, vielleicht auf Blockchain, da haben wir nicht die Zeit gehabt, das so im Detail zu sprechen, basierende Bezahlmethode, die dann nicht mehr, so wie wir das gerade in Kanada gesehen haben, die dann nicht mehr von der Regierung oder sagen wir mal besser vom WEF und wer auch immer sonst noch dahinter steckt, unter Kontrolle gebracht werden kann. Denn in Kanada haben wir gesehen, sind etliche der Menschen, die versucht haben, den Truckern zu helfen, teilweise mit Geldzahlungen, die überwiesen wurden. Wenn du bar zahlst, dann ist egal, das kriegt keiner mit. Mhm. Aber die sind extrem unter Druck geraten. Das allerdings hat in Kanada dazu geführt, dass der Widerstand noch stärker geworden ist. Also das Ding ist wohl nach hinten losgegangen. Jedenfalls Jason Miller, sehr interessante Perspektive, die er da geliefert hat. Ich glaube, dass das sehr gut läuft und wir können nur hoffen, dass es auch weiter gut läuft und dass vor allem noch viele andere, ich habe mit einigen schon gesprochen, die auch in dieselbe Richtung unterwegs sind, also eine Parallele zu Twitter und zu YouTube aufzubauen, dass viele andere das nachmachen. Denn je mehr Konkurrenz, desto besser. Dass YouTube am Ende ist, kann man so noch nicht sagen, aber dass YouTube kein Vertrauen mehr hat, jedenfalls auf unserer Seite, das kann man so sagen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute, die das Vertrauen verloren haben, dahin gehen, wo sie wieder Vertrauen haben können. Ja, das war Jason Miller. Dann hatten wir danach uns mit einigen polnischen Soldaten unterhalten, die wir schon mal hatten. Die Übersetzerin war auch dabei, die wir schon mal hatten. Und ein Politikwissenschaftler aus Russland, Alexander Tamkin, den hatten wir auch schon mal dabei. Die Idee war eigentlich, das zu einer größeren Gruppe von Soldaten zu machen. Also nicht nur die polnischen Soldaten, sondern auch ein paar Deutsche oder Reservisten, ein paar Amerikaner, da sind wir im Gespräch. Kanadier und Russen. Bisher haben wir es nur mit den Polen geschafft, aber die sind ja auch dran an der Ukraine. Also wenn da was hochgeht, was im Moment versucht man ja diesen Eindruck sehr massiv zu erwecken, als wenn da überall was hochgeht, dann sind die Polen und dann wir unmittelbar betroffen. Also so ein Krieg, wenn er denn richtig losginge, der würde uns auch nicht unverschont lassen, aber zunächst mal sind es die Polen, die dran sind. Die polnischen Soldaten haben uns dann interessanterweise berichtet, dass auf deren Territorium inzwischen kanadische, englische und französische Soldaten sind, mit welcher Flagge die da wirklich unterwegs sind, weiß ich nicht, vielleicht NATO, und die haben da quasi militärisch-hoheitliche Befugnisse. Das verwundert natürlich die Polen ein wenig. Und was das genau zu bedeuten hat, wissen wir auch nicht. Aber dass in der Ukraine einiges an Musik spielt, das ist inzwischen klar. Ich habe da etliche Hinweise bekommen, die mir unter anderem von Dr. Lee Merritt bestätigt wurden. Das ist eine ehemalige Navy-Ärztin aus den USA. Ich hatte ja mal 4 Jahre Russisch und sie hatte als Nebenfach hatte sie während ihres College-Studiums auch Russisch, russische Geschichte und so. Und die kennt sich sehr gut aus. Und die sagt, hey Leute, wir können das nicht einfach so glauben, was uns die Mainstreams da erzählen. Mhm. Vielmehr ist es so, dass die Amerikaner da, ich weiß nicht wie viele, aber etliche Biowaffenlabors laufen haben in der Ukraine. Die Ukraine scheint Das ist jedenfalls der Eindruck, der sich im Moment immer mehr verdichtet, nichts anderes zu sein als ein verlängerter Arm, ein Vasall der Amerikaner. Und was da wirklich los ist in der Ukraine, kann man im Moment noch nicht genau erkennen. Wir haben da einen Livestream eingespielt aus Kiew, um zu zeigen, was da los ist. Jedenfalls keine Kriegshandlungen, sondern es schien da ein ganz normaler Tag zu sein. Andererseits gibt es in den Regionen, wo sozusagen die Abtrünnigen sind, also die Leute, die sich von der Ukraine weg und in die russische Richtung bewegen, da scheint es schon Kämpfe zu geben, die allerdings hat es jetzt schon die ganze Zeit gegeben, wo seit acht Jahren sagt ja auch Putin immer, ey Leute, so geht das nicht. Ihr habt uns damals versprochen, dass die NATO nicht diese Osterweiterung durchzieht, die sie bisher durchgezogen hat. Ihr rückt mir immer mehr aufs Fell. Ich muss jetzt irgendwann mal was unternehmen. Aber offenbar ist es so, dass die Angloamerikaner oder der Westen insgesamt mit der NATO sagt, das ist uns alles egal, was Putin macht, denn wir sind die Stärkeren, wir können machen, was wir wollen. Das scheint so nicht zu sein. Und auf jeden Fall, wenn das ein Pokerspiel gewesen ist, dann ist es nach hinten losgegangen. Putin ist jedenfalls mit seinen Leuten reingegangen, hat diese Donbass-Region, wo da also die Abtrünnigen unterwegs gewesen sind und immer noch unterwegs sind, versucht zu schützen. Er sagt, ich will das entnazifizieren. Das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern tatsächlich sind da etliche Leute in dieser Gegend, die mit Hakenkreuzen und mit rechter Arm hoch tatsächlich nazihafte Elemente sein können. Mhm. Aber wie gesagt, wir wissen es noch nicht ganz genau. Mein persönlicher Eindruck ist, das habe ich als These da in den Raum gestellt und der Alexander Tamkin fand es nicht ganz und gar falsch. Es gibt zwei Varianten. Entweder, es gibt vielleicht noch viel mehr, aber entweder hat Putin mit Biden und seinen Strippenziehern einen Deal gemacht. Ich kriege die Ukraine und dafür kriegt ihr das Chaos, was ihr braucht, um eure Total-Control-Fantasien durchzusetzen. Ein bisschen Tamtam sieht dann aus, als würde hier jederzeit was explodieren können. Das führt dazu, dass die Lieferketten, insbesondere die Energielieferungen, Düngemittellieferungen zusammenbrechen. Das führt wiederum dazu, und das ist jetzt schon absehbar, dass spätestens im Herbst bei uns die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Das ist eine Variante. Die andere Variante, die ich aber für mindestens genauso plausibel halte, ist, dass die Ukraine und Russland vom Westen völlig falsch eingeschätzt worden sind und dass die Ukraine jetzt aus dem Ruder gelaufen ist und Putin inzwischen ist nicht mehr das kaputte Land und das kaputte Reich, was es war, sondern hat wieder militärisch einiges auf die Beine gestellt. Ich glaube, dass die NATO dem nichts entgegenzusetzen hat, Deutschland sowieso nicht. Frau von der Leyen hat ja die deutsche Bundeswehr mehr oder weniger vor die Wand gefahren. Dann hat sie sich schnell abgesetzt und versucht dann jetzt die kleine Weltherrschaft aus der EU zu bringen, weil das sind ja tolle Vorlagen, auf deren Ruhmesblättern man ganz sicher nach oben katapultiert wird. So funktioniert das ja bei denen. Aber wir wissen trotzdem immer noch nicht, was genau in der Ukraine los ist. Jedenfalls ist es nicht so, dass hier, das ist meine Meinung, dass Putin völlig außer Rand und Band ist, sondern der hat hier einfach irgendwann gesagt, jetzt reicht's. 8 Jahre lang habe ich mir das angeguckt, wie die Leute, die da draußen auf meiner Seite sind in der Ukraine und sich gerne den Russen anschließen wollen, wie die drangsaliert worden sind, terrorisiert worden sind. Und jetzt räume ich da auf, weil jetzt ist der richtige Moment. Ihr tanzt mir sonst zu sehr auf dem Kopf rum. Ich muss euch mal ein Zeichen der Stärke zeigen. Ja. Und nun müssen wir sehen, was dabei rauskommt.
Absolut. Ich habe das Gefühl, und das hat ja auch der Assange gesagt, dass die meisten Kriege eigentlich von den Medien gesteuert sind, also gepusht worden sind. Und wie die Medien funktionieren, habe gestern oder vorgestern eine Sendung gemacht, Lügenpresse. Ich zeige euch mal nur ein Video. Vielleicht kennst du das von Horizont, die immer gute Zusammenfassungen macht. Schaut mal kurz da rein und dann könnt ihr selber entscheiden.
Und dann ein Wahnsinniger, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben gerade, während Sie gesprochen haben, auch Bilder von einem Einschlag in einem Kraftwerk in Luhansk gesehen. Da sind Feuerbälle zu sehen, dramatische Bilder dort. Überall aus dem ganzen Land sehen wir Explosionen. Es ist ein... Und hören das hier auch... Sie sehen es und hören es auch, Herr Bruck.
Auch
wir sehen
gerade Bilder, Herr Frey. Putin.
Wir sehen, während Sie sprechen, sehen wir Bilder von russischen Fallschirmspringer, die in der Nähe von Kharkov landen. Es sind Hunderte, Tausende. Es sieht aus wie ein Heuschreckenschwarm, der da am Himmel ist, von oben herabkommt. Das ist wirklich absolut unglaublich. Bilder wie diese. Also russische Fallschirmspringer, die einmarschieren, die landen dort in der Ukraine.
Ja, es ist nicht anders als ein Krieg zu bezeichnen.
Ja, ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung, wie die Medien so funktionieren. Ich glaube, Bild hat sich irgendwo mal unten links mal entschuldigt. Da hätten sie was Falsches genommen. Und da muss ich auch sagen, hey Leute, das kann es nicht bringen. Sie haben auch noch diese Bombardierung von Ukraine, von der Gasexplosion auch als Bild genommen. Jetzt zweimal die falsche Footage. Sorry, nein. Das ist too much, das ist wirklich... aber ich finde, weißt du, das ist das vielleicht das Schöne an Corona, in Anführungszeichen, dass die Menschen nicht mehr jeden Scheiß glauben, kritischer werden und dann sowas auffällt. Früher hätte man das vielleicht gar nicht gesehen.
Ja, das ist kein Zufall. Ne? Das können wir nicht mehr glauben nach allem, was wir bisher erlebt haben. Ich habe hier, wahrscheinlich kennst du das schon, sonst schicke ich es dir nachher rüber, ich habe hier Berichterstattung aus den USA, ich glaube CNN ist das. Die haben das Foto eines Soldaten, der angeblich das erste Opfer auf dem ersten Maidan 2014
das war. Das habe ich gesehen, aber heute das Team gesagt, das ist wahrscheinlich ein Fake vom Fake, dass dieser Twitter-Account nicht existiert. Also müssen wir achtsam sein, ich habe das auch gezeigt. Ich weiß, was du meinst, der sei anscheinend zweimal gestorben, aber das müssen wir überprüfen, aber es sei anscheinend Fake. Dass diese Twitter-Accounts nicht existieren.
Ich habe dich eben nicht gehört, wir waren kurz unterbrochen.
Okay.
Kannst du mir das nochmal?
Ja. Es scheint, dass diese Twitter-Accounts nicht existieren, dass das ein Fake vom Fake sein soll, habe ich heute von meinem Team erfahren. Also wir sind ja auch entsprechend wollen wir natürlich die Wahrheiten weiter präsentieren, aber es scheint, dass da was raus ist, dass das nicht ganz stimmt. Aber dieses Video, das ihr vorher gesehen habt, definitiv Fake. Dann gibt es auch die Gasexplosion und weiteres. Es gibt auch noch zwei Soldaten, die mit der Waffe dort stehen. Es ist aus Holz. Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und dem anderen ist das Magazin rausgefallen beim Videodreh. Weiß nicht, ob das... ich war auch schon Militär, das passiert dir nicht. Aber ja, was soll's. Es ist momentan ziemlich heftig und ich stehe immer noch dazu, dass die Medien die schlimmsten sind. Die Medien das Ganze so pushen und so Kriegspropaganda machen. Wenn die Medien wirklich neutral, objektiv berichten würden, hätten wir keine Corona-Krise gehabt und das würde jetzt auch ganz anders ausschauen in der Ukraine. Das ist meine Überzeugung.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, dann hatten wir Dr. Judy Mikovits. Das ist sozusagen der Erzfeind von Fauci in den USA. Sie war bei uns in der Nähe in der University of Nevada in Reno. Nevada ist ein reiner Wüstenstaat, der eigentlich nicht so richtig viel hat. Deswegen haben sie sich immer wieder versucht, attraktiv zu machen. Das war mal, Reno war mal die Stadt, wo man ganz schnell geschieden werden konnte und ganz schnell heiraten konnte. Das war in den 40ern und 50ern. Dasselbe galt für Las Vegas. Und dann hat man als nächste Attraktion eine Spielerstadt aus beiden Städten gemacht. Und jetzt ist Nevada, nicht Nevada. Ne? Der richtige Mensch aus Nevada regt sich maßlos auf, wenn einer Nevada sagt. Also jetzt ist Nevada bekannt dafür, dass es keine Einkommensteuer gibt. Es ist nicht der einzige Staat, in dem es keine Einkommensteuer gibt, keine staatliche, Federal Income Tax durchaus, aber ist der bekannteste. So, und da hat sie an einer Universität, Reno, eine gut angesehene Universität gearbeitet und irgendwann wurde sie vor, ich glaube, 3-4 Jahren wurde sie verhaftet. Da wurden dann Sachen behauptet, sie hätte einen Computer geklaut oder so. Nichts davon stimmt. Aber sie wurde wohl gefährlich für Fauci. Sie hat eine ziemlich lange Präsentation gehalten, aus der wir nur die wichtigsten Sachen hier wiederholen können, weil es einfach wirklich viel war. SARS-CoV-2 ist kein neues Virus, sagt sie. Und das ist das vielleicht Wichtigste. Das sagt sie wohlgemerkt. Ach so, sie ist Molekularbiologin, Medical Researcher und war die frühere Forschungsdirektorin des Whitmore-Peterson Institute. Das ist an der University of Nevada in Reno. Hat etliche Bücher geschrieben, Plague of Corruption 2020, Ending Plague, A Scholar's Obligation in an Age of Corruption 2021. Und sie hat sich vor allem mit den viralen Impfstoffen beschäftigt und sagt, es sind die Cell Lines, die alle contaminated sind, also verschmutzt sind mit Viren, die seit Jahrzehnten, also die Zellkulturen, Cell Lines sind Zellkulturen, die seit Jahrzehnten in ihnen wachsen. Habe ich gesagt, wie jetzt? Egal, was für ein Impfstoff benutzt wird, ja. Alles, was seit, ich glaube, 85 an Impfstoffen auf den Markt gekommen ist, ist verschmutzt, sodass es auch sein kann, dass da das Zeug drin ist, was HIV verursacht. Wir haben das bisher nicht überprüft. Ich muss das nochmal an Ulrike Kämmerer geben, aber sie hat es schon sehr dramatisch geschildert, sagte auch hier, die mRNA-Impfstoffe, die jetzt unterwegs sind, das sind Pathogen Manufacturing Plants. Also das sind Fabriken, die pathogene Krankheitserreger im Körper herstellen. Diese Meinung haben auch schon andere vertreten. Tatsache, sagt sie, ist, dass damit auch die Immunsysteme zumindest beschädigt werden. Beim ersten vielleicht noch nicht ganz so schlimm, beim zweiten noch ein bisschen mehr. Also es ist diese Art russisch Roulette, die sie hier beschreibt, die auch schon andere beschrieben haben. Insofern ist sie auf derselben Linie wie die anderen. Alle Impfstoffe, nicht nur die mRNA, sagt sie, sind GMOs, also verändern die Gene. Inzwischen sind dazu noch weitere Sachen rausgekommen, die uns sehr misstrauisch und besorgniserregend sind. Omikron sei auch kein Variant. Wahrscheinlich liegt sie da auf der Linie der tschechischen Biologin Sonja Pekova, die uns ja auch erzählt hat, das sind keine Variants, das sind eigenständige Viren, die allesamt von Drosten auch vorhergesehen wurden. Deswegen hat er eben den Test so gestaltet, dass auf all diese neuen Viren der Test positiv ausfällt. Ja, auch zu den Masken hat sie sich kurz geäußert. Auch dazu sagt sie, die crippeln das Immunsystem. Der beste Weg, sich gesund zu halten, ist, wen überrascht das noch, sich vernünftig zu ernähren. Das meiste, was es an Nahrungsmitteln gibt, das ist in den USA besonders, leider Gottes besonders wahr, ist eben vergiftet. Nicht so, dass du gleich stirbst, aber so, dass du jedenfalls körperliche Schäden nimmst auf Dauer. Und natürlich Bewegung. Und damit hält man sein Immunsystem in Gang. Das haben ja nun schon fast alle gesagt, mit denen wir uns darüber unterhalten haben. Sie ist jedenfalls vorübergehend sogar nach ihrer Verhaftung aus der Universität inhaftiert gewesen. Jetzt macht sie weiter. Sie arbeitet mit Bobby Kennedy zusammen. Sie arbeitet auch mit anderen angesehenen Wissenschaftlern zusammen.
Es war ziemlich klar, weil bei gesunden Menschen kann man nichts verdienen.
So ist es. Das sagen uns jetzt immer mehr Leute. Also ich spreche mit immer mehr Medizinern, die ursprünglich als ganz normale Mediziner angefangen haben, entweder Fachärzte für Allgemeinmedizin oder Orthopäden oder sonst was waren. Und dann sind sie irgendwann aufgrund irgendwelcher Umstände darauf gekommen, sich mehr mit der Naturheilkunde zu befassen. Also das, was hunderte von Jahren gut funktioniert hat, aber dann durch die Pharmaindustrie, letzten Endes durch die Rockefellers, die sie gegründet haben, die Pharmaindustrie, die FDA, ne? Durch die Pharmaindustrie abgelöst wurde. Und ich war gerade bei jemandem vor ein paar Tagen in dessen Praxis, habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und der sagte auch, ich habe hier ganz normal meinen Job gemacht und das hat mich einfach nicht befriedigt. Ich habe immer gedacht, wieso kriegst du die Leute nicht gesund? Warum brauchen die dann dauerhaft Tabletten zum Beispiel? Und dann ist er auf die Naturheilkunde gekommen, hat sich damit beschäftigt und hat erst gedacht, ach, das ist wohl ein Placebo-Effekt oder ich bilde mir das ein. Inzwischen sagt er, nee, seit ich das mache, bin ich glücklich, weil ich sehen kann, dass mein Job funktioniert. Ich brauche die Ärzte, ich brauche die Patienten nicht krank zu halten, das scheint die Pharmaindustrie zu wollen, sondern ich kann sie wieder gesund machen mit ganz einfachen, ganz billigen Mitteln. exakt die Mittel zum Beispiel, die von der Industrie jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Behandlung, diese alternativen Behandlungsmethoden, genau die billigen Mittel, die von der Industrie mithilfe der FDA, der verlängerte Arm der Pharmaindustrie in den USA und hier in Deutschland dann mithilfe der entsprechenden Behörden verboten werden. Mhm. Ja, diese Sachen, die bringen eben kein Geld. Ja, also so viel zu Judy Mikovits. Dann wurde es richtig spannend. Dann sind wir nach Hawaii rübergegangen und haben uns da mit Edward Dowd unterhalten. Edward Dowd ist inzwischen ein ziemlich bekannter Mann. Das ist ein Investmentbanker. Mein alter Kumpel Björn Pirwitz, mit dem ich damals in den USA studiert habe, er in Texas, ich in Kalifornien, und der dann Investmentbanker geworden ist, der hat sich sehr gut mit ihm unterhalten können, auch über so ein paar kleine Feinheiten. Aber Edward Dowd ist dadurch bekannt geworden, dass er engen Kontakt hat, einerseits mit Dr. Robert Malone, dem Erfinder der mRNA-Impftechnik, und andererseits mit Brooke Jackson, heißt sie, glaube ich. Das ist ein Whistleblower, die für eine Firma gearbeitet hat, die für Pfizer die Trials gemacht hat. Diese Whistleblowerin hat versucht, den Staat, den man ja eigentlich darüber aufklären sollte, wenn er beklaut wird, darüber zu informieren, dass das ganze Geld, was für die Pfizer-Impfstoffe ausgegeben wird, dass das Geld in den Sand gesetzt wird, weil die Trials alle gefaked sind. Das haben wir inzwischen von verschiedenen Seiten gehört. Wir hatten ja mal eine kanadische Wissenschaftlergruppe, deren einer der Mitglieder dieser Wissenschaftlergruppe, die sich bei uns geäußert hat und die sagte, nichts stimmt. Die haben ihre eigene Kontrollgruppe, das ist ja inzwischen allgemeinkundig, zerstört, indem sie 2 Monate nach Beginn des Trials die alle durchgeimpft haben. Sie haben die Zahlen verfälscht bis ins Unendliche von, ich weiß nicht, 200 oder so geimpften schwangeren Krankenschwestern in Brasilien haben so gut wie alle ihre Kinder verloren, ihre Föten verloren. Und um das nicht so dramatisch erscheinen zu lassen, haben sie dann aus dieser Gruppe nur 38 rausgenommen, von denen ein paar vielleicht doch nicht ihre Kinder verloren haben, sodass die Statistik nicht so richtig schlecht aussah. Also man kann und muss deutlich sagen, nach allem, was wir von da gehört haben, einmal von der kanadischen Wissenschaftlergruppe und jetzt auch, mit der werden wir uns auch noch unterhalten, Brooke Jackson. Nach allem, was wir von denen gehört haben, ist das Ganze ein gigantomanischer Betrug gewesen. Und die Frau ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und jetzt haben wir hier diese Dreiergruppe, Edward Dowd, Robert Malone und Brooke Jackson, mit denen es sich immer lohnt, zu sprechen. Edward Dowd ist aber, nochmal zurückzukommen auf seinen eigentlichen Hintergrund, er ist Investmentbanker und er lebt davon und hat davon gelebt, dass er mit wenig Informationen intelligente Erkenntnisse sich erschließt. Und er sagte, als das mit Corona anfing, da hat er sofort gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. An so vielen verschiedenen Ecken, so wie es vielen von uns gegangen ist, da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Und dann hat er versucht, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Da kamen ihm immer mehr Ungereimtheiten vor. Und irgendwann ist er also erst mit Robert Malone und dann mit dieser Brooke Jackson zusammengekommen. Jetzt sagt er, im Grunde hätte ich es ja die ganze Zeit sehen müssen. Die Finanzindustrie, über die das Ganze läuft, über die man rein investiert, über die Strippenzieher rein investieren in die Tech und Pharma, die joint at the hip sind, also zusammengekoppelt sind sozusagen. Das hat uns einen Tag später, also gestern, der Historiker und Journalist Patrick Wood erzählt. Also das ist noch eine Nummer für sich, da muss man gesondert drüber reden. Also die Finanzindustrie, ein total betrügerischer Haufen, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja auch mal für die Deutsche Bank gearbeitet. Die tun alles, wenn man damit Geld verdienen kann. Denen ist das völlig egal, ob da Menschen bei sterben oder nicht. Aber er beschreibt es und sagt, im Grunde genommen können wir 3 Phasen aus seiner jetzt jüngeren beruflichen Vergangenheit erkennen. 3 Phasen, wo der Betrug jeweils ein neues Zuhause hatte. Es gab erst die Dotcom-Bubble, die ist explodiert, weil völlig wertlose Unternehmen an der Börse gigantomanische Preise erzielt haben, deren Aktienpreise sind in die Höhe geschossen, bis man dann gemerkt hat, das sind teilweise komplett leere Höhlen gewesen. Da war der Betrug zu Hause bei den Corporations, bei den Unternehmen, sagt er. Dann in der Housing Crisis 2009, das war dann Lehman, zeitgleich auch die Swine Flu damals, ne? an die erinnern wir uns ja auch noch. Und dann hatte der Betrug ein neues Zuhause, da waren es die Banken. Da immer noch nichts gemacht wurde, da hätte repariert werden müssen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt, sagt er, ist alles aus dem Ruder gelaufen. Jetzt geht es nur noch um Betrug in der Finanzindustrie. Und da immer noch nichts repariert wurde, ist der Betrug jetzt zu Hause bei den Central Banks. Also das Resultat des Betruges, müsste man vielleicht besser sagen. Und die Central Banks sind am Ende. Sie haben keinen Manövrierraum mehr. Das gilt sowohl für die Fed als auch für die Europäische Zentralbank, die EZB. Und dabei muss man, sagt er, feststellen, dass die EZB in noch schlechterer Verfassung ist als die Fed. Denn bei uns in Europa hat die EZB, also unser größtes Problem in Europa ist, dass die Banken, insbesondere die deutschen Banken, nie gereinigt worden sind, sondern der ganze Müll, den schleppen sie immer noch mit sich rum. Dafür hat aber die EZB Unmengen an kaputten Papieren aufgekauft. Und die wird sie nicht mehr los, weil es keine Käufer gibt für den Kram. Das heißt, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, in dem Moment, wo die Bevölkerung merkt, dass hier nichts mehr geht, dass insbesondere die Pensionsfonds alle leer sind, in dem Moment, wo die Bevölkerung das merkt, gibt es einen Aufstand. Und der geht dann in die richtige Richtung, weil das wird niemandem entgangen sein, dass hier ein paar Politiker den Mund sehr voll genommen haben bei der Lehman Crisis oder danach, gesagt haben, wir werden das alles aufklären und es wird nie wieder passieren, die gehen alle in den Knast. Ed Dowd sagt, kein einziger ist in den Knast gegangen. So, das sind die Verantwortlichen, die und die Leute, die deren Strippen ziehen, also letzten Endes die Davos-Clique. Ja, er hat seine Erwartungen schon im Mai 2020, also nachdem er sich so ein bisschen versucht hat, ein Bild zu machen, gesehen hat, das muss explodieren, hat er das schon im Mai 2020 geschrieben. Und er geht sogar davon aus, dass die nicht geimpfte Bevölkerung irgendwann gejagt werden wird von den Geimpften, wenn die merken, was los ist. Und zwar in 2022. Es könnte aber auch, dass es seine Hoffnung ein bisschen anders kommen. Es könnte auch so kommen, dass da ein Schulterschluss erfolgt, wenn die Geimpften merken, dass sie in Anführungsstrichen verarscht worden sind, nämlich mit diesem sogenannten Impfstoff, der keiner ist. Dann hat er sich auf die beiden Haupt-mRNA-Impfstoffe oder die beiden einzigen, die es im Moment gibt, nämlich Moderna und Pfizer konzentriert, nochmal gesagt, das ist der wunde Punkt, den die haben. Denn es mag ja sein, dass die Mainstream-Medien das alles ignorieren oder versuchen, die Bevölkerung darüber zu belügen, genauso die, die Politiker. Das mag alles sein, aber an der Wall Street geht das nicht gut. Sondern da würden jetzt langsam die Beteiligten ganz, ganz nervös werden, weil sie ja nachdem jetzt auch sich nicht mehr unterdrücken lässt, dass das Pfizer-Trial ein einziger Fake gewesen ist, und weil sich auch nicht mehr unterdrücken lässt, dass da so viele Nebenwirkungen kommen. Da sagen sich natürlich an der Wall Street die Leute, wie kann denn die Aktie das überleben? So, die erste Aktie ist kaputt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihm gesprochen haben, war Moderna um 70% runter. Das ist normalerweise der Tod. Also so ein Absturz überlebt kein Unternehmen. Das ist für Moderna besonders tragisch, weil Moderna ein sogenanntes One-Trick-Pony ist. Die haben ja nichts. Die haben nur diesen einen Impfstoff, sonst gar nichts. Und meinen, das sei, wie haben die das genannt, da kannst du die Programmierung des Lebens könnte man damit erreichen, was ja auch schon wieder in Richtung Transhumanismus geht, den Leuten noch mehr Angst machen sollte. Die sind also schon kaputt und da sagt er, bei Pfizer ist es eine Frage der Zeit, denn die Berichte darüber, dass die Studien gefaked sind und dass gerade auch diese beiden Impfstoffe enorme Nebenfolgen haben, diese Nachrichten lassen sich da auch nicht mehr unterdrücken. Nur ist Pfizer ein bisschen besser aufgestellt, weil die haben ja nicht nur ein Produkt, sondern die haben ja ganz viele Produkte, die teilweise ja funktionieren, jedenfalls auf den ersten Blick funktionieren. Bei späterer, genauerer Betrachtung wird man wahrscheinlich feststellen müssen, dass auch die kein Mensch braucht. Jedenfalls glaubt er, dass an der Börse ein Beben stattfinden wird. Und das könnte sehr gut sein, dass dann, weil das ist ohnehin überfällig, also seit 2009 sagt er nur noch Betrug, das Ganze ist eine gigantomanische Blase, wenn hier was ins Rutschen kommt, wie eine Lawine, dann wird alles ins Rutschen kommen. Könnte also ausgelöst werden durch die Pharma-Aktien, weil wenn die ins Rutschen kommen, dann werden die anderen Impfstoffe, dann wird sich rumsprechen, was Judy Mikovits sagt, das sind alles Experimente, die da betrieben werden, dann wird das ganze Ding wegrutschen.
Wegen Finanzcrash ist auch so, dass jetzt gewisse Leute sagen, der Euro ist am Arsch, weil natürlich jetzt SWIFT abgekoppelt wird von Russland. Russland hat ein eigenes Finanzsystem jetzt am Aufbauen. China kann sein, dass sie da zusammen was machen. Dann gibt es andere Länder, die da vielleicht da mitmachen. Das gibt einen riesigen Spalt. Das wird auch wieder extreme Auswirkungen haben. Und da bin ich gespannt, wie sie das weitermachen. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein Schuss ins eigene Knie, wenn du da mit den SWIFT jetzt in Russland abstellst. Da bin ich gespannt, was da kommt.
Ich glaube auch, dass das nach hinten losgehen wird, denn die Informationen, die teilweise ja auch schon nicht nur Privatwissen sind, sondern die auch durch die alternativen Medien gehen, teilweise wirklich gut recherchiertes Zeug. Diese Informationen gehen dahin, dass Putin auch wirtschaftlich sein Land einigermaßen wieder aufgerichtet hat. Also das kaputte Land, das es mal gewesen ist, als Jelzin abgedankt hat, der ja nun wirklich eine Marionette des Westens gewesen ist und außerdem schwerste Alkoholprobleme hatte, das ist es nicht mehr. Im Gegenteil, er hat militärisch einiges auf die Beine gestellt. Da sind etliche Neuerungen, technologische Neuerungen, die auch wirklich starke Konkurrenz für die in Anführungsstrichen Produkte der Amerikaner sein könnten. Aber er ist auch wirtschaftlich offenbar wesentlich besser aufgestellt. Er hat sich mehr oder weniger abgekoppelt vom Dollar und sein Rubel, wenn das zutrifft, sein Rubel ist goldgedeckt. Das ist also eine Währung, die nicht so leicht zusammenkrachen kann, wie das der Dollar oder noch viel schneller der Euro könnte.
Das mit der EU, Rainer, könnte natürlich jetzt, jetzt bin ich ein bisschen am Schwurbeln. Stell dir mal vor, die EU, sie ist ja sowieso bankrott. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Die meisten Länder haben Schulden ohne Ende. Wenn du jetzt das schaffst, irgendwie abzulenken, einen Krieg zu generieren und so die Wirtschaft ist recht an die Wand zu schmeißen, dann bist du unter Umständen fein raus und sagst so, und jetzt kommt wahrscheinlich dann die Davos-Klick und sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Great Reset.
Ja, darüber sind sich alle Finanzwissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, völlig einig. Ob das nun Leslie Mnookin ist oder Björn Pirwitz, also Europa ist total am Arsch. Und wenn das die Bevölkerung mitbekommt, dass wir eben von dieser Davos-Clique ausgeplündert wurden, dann gibt es eine Aufruhr. Conclusio, die Ed Dowd jedenfalls gezogen hat, ist die, und das stimmt überein auch mit dem, was Leslie Mnookin zum Beispiel gesagt hat, ist die, dass jetzt, warum also jetzt? Warum musste Corona jetzt kommen? Das musste jetzt kommen, weil nichts mehr geht. Weil sonst für jedermann offensichtlich wird, wenn die Renten nicht mehr bezahlt werden oder wenn Krankenkassen ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können oder Lebensversicherung, das ist auch ein Punkt, weil jetzt der Punkt ist, wo gehandelt werden musste, also brauchte man ein riesiges Ablenkungsmanöver, um diese Debt Crisis zu lösen. Das kann man auch durch einen Krieg machen, das kann man auch durch irgendwelches anderes Chaos machen. Im Moment scheint ja in alle Himmelsrichtungen versuchen, die irgendwo hinzugreifen, wo man noch ein bisschen Chaos produzieren kann, damit wir eben richtig vorbereitet sind und mitmachen, wenn die sagen, eine digitale Währung für alle nach dem Social Credit System der Chinesen. Er sagte auch noch eins, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, das hat fast jeder inzwischen mitbekommen. Es gibt in den, hier in Deutschland gibt es ja eine Krankenversicherung BKK, die sich ans Paul-Ehrlich-Institut gewendet hat. Diesen Brief haben wir da auch vorgelesen und dazu ein Video von der Kollegin Beate Bahner gespielt. Und da sagt diese Versicherung, ey Leute, die Meldungen von Impfnebenwirkungen, die müssen unfassbar underreported sein. Da muss unfassbar viel gar nicht drin sein, denn wir hier als BKK und bei den anderen kann es nicht anders sein, wir sehen, dass es viel, viel schlimmer ist als das, was man bei euch nachlesen kann. Da sagte Ed Dowd, da hat endlich jemand das ethisch Richtige getan. Die anderen verkriechen sich unterm Tisch und hoffen, dass der Sturm vorbeigehen kann, aber wir müssen alle das ethisch Richtige tun, dann wird sich was ändern. Und genau so was Ähnliches, aber eben nicht wirklich ethisch richtig, passiert was in, mit einer Lebensversicherung, das hier ist eine Krankenversicherung, mit einer Lebensversicherung in den USA, das ist eine holländische Lebensversicherung, ich glaube Argon oder so ähnlich heißt die. Und die haben gesehen, weil ihre Finanzmathematiker, Versicherungsmathematiker, Actuaries heißen die, ich glaube, das ist ein Finanzmathematiker oder Versicherungsmathematiker, die haben denen gesagt, ey, guck doch mal hier, wenn wir uns die ganzen Nebenfolgen ansehen, die jetzt schon öffentlich sind und wir glauben, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Und wenn wir uns dann auch noch vergewissern und sehen, oh mein Gott, bei Pfizer ist möglicherweise alles gefaked und bei Moderna auch, dann müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen. Dann müssen wir damit rechnen, dass wir, keine Ahnung, aber jedenfalls sehr, sehr viele Tote haben. Und wie sollen wir das bezahlen? Wie sollen wir das als Versicherung bezahlen? Dann geht ja unsere gesamte Schätzung, unsere ganze versicherungsmathematische Schätzung der letzten Jahre in den Bach runter. Also, was machen die? Die unloaden das Risk, das Risiko, verkaufen diese Verträge. Und das sind teure Verträge. Das sind teilweise sehr reiche Leute, die da, weiß ich nicht, 20 Millionen oder vielleicht auch 100 Millionen im Todesfalle bekommen, die natürlich auch entsprechend hohe Prämien zahlen. Und die werden jetzt an Leute, an Unternehmen verkauft, die keine Ahnung von dem Risiko haben. Da sagt er, das ist asymmetrische Information, die es da gibt. So man krass. Könnte es auch als Betrug bezeichnen. Ne? Der eine weiß was, oh Gott, wir werden hier Tausende von Sterbefällen haben, die nicht einkalkuliert sind. Wenn wir die alle bezahlen müssen, dann können wir gleich Insolvenz anmelden. Also unloaden wir das, wir verkaufen das. Wir sagen demjenigen, der es kauft, tolle Versicherung, ganz hohe Prämien, dass die alle sterben werden, das sagen wir natürlich nicht. So läuft es da. Das ist nicht der Ethical Approach, den er meint, sondern er sagt, das, was hier eine deutsche Krankenversicherung, nämlich die BKK, gemacht hat, das ist es. So sollten eigentlich alle handeln. Ja. Tun aber nicht alle.
Das kann ich vielleicht hier noch schnell zeigen, was du angesprochen hast mit der BKK. Das ist hier, die BKK kommt allein in den ersten 2,5 Quartalen entsprechend auf diese 224.000 Nebenwirkungen. Achtung, die haben nur in Anführungszeichen 11 Millionen Mitglieder, das sind nicht 83 Millionen, wie das PEI, das Paul-Ehrlich-Institut, ein toller Name, dann gemeldet hat mit 244.000. Wenn man das jetzt hochrechnet, das hat man natürlich gemacht, dann reden wir von 3,2 Millionen Nebenwirkungen anhand von dieser Auswertung und nicht 200, was haben Sie, 44.000, wie das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet hat. Also das ist natürlich schon heftig. Da bin ich gespannt. Da gibt es, glaube ich, jetzt auch bald eine Diskussion zwischen BKK und PEI. Das könnte sehr spannend sein. Da könnte ein paar Köpfe rollen, aber das ist ja immer das Gleiche.
Ja, zum Schluss hat Edward Dowd, da werden Köpfe rollen. Ja. Und zwar nicht nur da, sondern es lässt sich eben nicht mehr unterdrücken. Es ist doch offensichtlich. Wenn die Leute sterben, dann schlägt das allerspätestens bei den Lebensversicherern, aber auch bei den Krankenversicherungen, bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen. Da schlägt das durch. Ja. Oder wenn sie berufsunfähig werden. Edward Dowd hat am Ende nochmal gesagt, was er in mehreren Interviews gesagt hat, und ich halte das für absolut glaubwürdig bei ihm. Es ist ein wirklich guter Mensch. Er sagt, ich bin ein zynischer Mensch. Ich gucke mir die Fakten an und dann handle ich. Aber ich habe hier kein Skin in the Game. Also ich bin hier nicht beteiligt an dem ganzen Zirkus. Wenn die Aktien runtergehen, und die werden runtergehen, dann werden die Leute, die auf sinkende Kurse wetten, Put-Optionen beispielsweise kaufen, es geht auch anders, aber das ist eine der Möglichkeiten, dann werden die richtig Tonnen an Kohle machen. Ich könnte das auch, ich mache es aber nicht, weil ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin hier, weil ich Menschenleben retten will. Das glaube ich ihm. Der Typ ist sauber. Ja. Der sagt, der ist Christ und er sagt, ich tue das Richtige, ich möchte das ethisch Richtige tun. Und darum möchte ich mich nicht daran beteiligen, damit auch noch Geld zu verdienen. Aber ich möchte, dass meine Kollegen aufwachen und dass meine Kollegen diese Lawine ins Rollen bringen. Diese Lawine, die dann praktisch den gesamten Markt zum Einsturz bringt. Und das wird all den Leuten auch schwer schaden, die hinten die Strippen ziehen, die Finanzindustrie, die Wall Street, die City of London kontrollieren. So, das so viel zu ihm. Dann hatten wir zum Schluss, das können wir kurz machen, eine unfassbar sympathische, sehr kluge Frau. Das ist eine Dr. Stephanie Seneff, ebenfalls aus Hawaii, aber nicht aus Maui, so da wo er wohnt, sondern aus der kleinen Insel. Sie ist Senior Research Scientist, also Forschungswissenschaftlerin am, das ist ein großer, großer Name, MIT, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Und sie hat sich mit den Impfnebenwirkungen ebenfalls befasst. Sie hat sich auch mit anderen Dingen befasst. Und ich mache es jetzt ganz kurz, weil ich in die Details gar nicht einsteigen kann. Sie hat sich all die Nebenwirkungen, die wir jetzt auch schon kennen, Myokarditis, Blood Clotting, Hirnvenenthrombose, alles, was wir alles an typischen Nebenwirkungen kennengelernt haben, hat sie sich angeguckt und hat sie geguckt, was passiert da eigentlich bei den ganzen Impfungen. Da hat sie einmal die Gruppe der in Anführungsstrichen traditionellen Impfungen sich angeguckt, denn das geht ja auch weiter, diese traditionellen Masern und so ein Zeug Impfungen, die gibt es ja auch noch, oder Grippeimpfungen. Und dann hat sie sich die Gruppe der sogenannten Covid-Impfungen angeguckt. Und dabei stellte sich raus, sie hat das, glaube ich, über die letzten anderthalb oder so Jahre sich angeguckt, 98% aller schwersten Nebenwirkungen werden durch die Covid-Impfungen verursacht, sogenannten Impfungen verursacht. Also da hat man keine Fragen mehr. Ne?
Boah. Ja, was soll man da noch sagen? Klarer geht's nicht mehr.
Ja. Ja, soweit das. Ne? Da am nächsten Tag hatten wir dann ja noch unsere vorerst letzte Sitzung des Grand Jury Proceeding. Die befasste sich dann relativ ausführlich, nachdem wir in den ersten Sitzungen uns mit dem geopolitischen und historischen Hintergrund der Entwicklung, der wir jetzt zusehen können, befasst hatten, hinüber Operation Dark Winter und Event 201 und dann rein in den PCR-Test, dann die alternativen Heilmethoden und die Unterdrückung dieser Heilmethoden, um die Impfungen forcieren zu können. Dann haben wir uns mit dem Finanzhintergrund befasst und jetzt zum Schluss haben wir uns mit der Frage befasst, wenn hier so viele Leute offensichtlich sterben, weil hier gefaked wird, weil hier keine Studien durchgeführt werden oder getürkte Studien durchgeführt werden. Das sieht doch fast nach Absicht aus. Hm. So, und dafür haben wir dann für den eugenischen und für den Genozid-Hintergrund haben wir weitere Experten angehört, unter anderem wieder Patrick Wood, der hervorragend referiert hat darüber, wo die ganze Eugenikbewegung herkommt. Matthew Arendt hat es dann noch tiefer dargestellt, dass das alles schon bei Charles Darwin anfing, Survival of the Fittest. Das wurde dann, also 1850 ungefähr, ne? Das ist nicht Hitler gewesen, sondern da hatten andere Leute, Angloamerikaner, schon viel bessere, in Anführungsstrichen, Ideen, die er dann nur übernommen hat. Das Ganze lief dann weiter über die British Eugenics Society, Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet, in den USA parallel dazu was gestartet. Das läuft dann bei den Rockefellers weiter, das läuft bei der Familie Gates weiter. Der Vater von Bill Gates war an einem solchen Eugenikprogramm beteiligt, das betraf Schwarze. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir uns ernsthaft fragen müssen, ist das die Fortsetzung dessen? Da das alles offen beschrieben wird im Great Reset und in anderen Publikationen, Fourth Industrial Revolution und so, kann man eigentlich nur, wenn man die Augen zumacht vor solchen Veröffentlichungen, anderer Meinung sein. Wir haben uns das dann aus der Nähe angeguckt, wie wirkt sich das in Israel aus? Das ist ja das, wo die Deutschen immer besonders angsterfüllt hinsehen. Und in Israel haben sich Ilana Rachel Daniel und Avital Livni, das ist eine Frau, die hat das Testimonies-Projekt aufgesetzt, kennst du bestimmt auch, Roger, da sind, glaube ich, 100 Opfer von Impfnebenfolgen zu Wort gekommen, weil auch in Israel unterdrückt man das alles, gibt es gar kein richtiges Register wie das VAERS-Register. Und zum Schluss kam dann Vera Sharaf, eine echte Holocaust-Überlebende, und die sagte, diejenigen, die die Parallelen ignorieren oder sie leugnen, das sind die wahren Holocaust-Leugner. Er hat das nochmal beschrieben, Dexter, der Kollege Dexter aus Südafrika, hat da sehr gute Fragen gestellt. Darum geht es wohl in Wirklichkeit.
Heftig.
Ja.
Und wenn man Parallele zielt, ist man direkt wieder Nazi.
Ja. So ist es. Genau so ist es.
Ja, es ist so krass. Es ist schon etwas, wir haben das schon x-mal besprochen. Es ist so klar, alle Fakten sind auf dem Tisch. Und trotzdem, ich denke, das hat wahrscheinlich mit dem zu tun, dass die Leute das nicht wahrhaben wollen. Diese Lüge ist so riesig, dass niemand sie glauben kann, dass sie so groß ist. Und Ich glaube, wir können nicht aufhören, einfach immer wieder aufzuklären und die Fakten auf den Tisch zu legen und immer wieder Leute abzuholen und sagen, bitte schaut selber und überprüft das Ganze und glaubt nicht immer alles, was ihr präsentiert bekommt. Und das ist natürlich heftig. Also wenn du 30, 40 Jahre, ich weiß auch nicht, irgendwelche Tagesschau geschaut hast und plötzlich sagt dir jemand, hey, das, was du da schaust, ist ein größten Teil, ist leider eine Lüge, dann versteht ihr die Welt nicht mehr. Das ist...
Ja, das Schlimmste ist, dass für viele Leute die Erkenntnis so zerstörerisch ist, dass sie sie gar nicht haben wollen. Ja, da zerknallt ihr dein Weltbild. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich immer auf der Mainstream-Linie unterwegs gewesen. Ich hatte immer meinen Verdacht, da stimmt was nicht in der Justiz. Jetzt weiß ich ja, was los ist, dass die Gesellschaft insgesamt durch und durch korrumpiert ist. Aber andere, du bist da früher schon etwas verdachtvoller gewesen, Viviane ebenfalls. Ihr habt da schon immer gesehen, hier stimmt was nicht bei 9-11, hier stimmt was nicht bei irgendwelchen Attentaten. Inzwischen wissen wir, es gibt Crisis Actors, also Leute, die blutüberströmt als Schauspieler in der Gegend rumlaufen oder denen so ein Speer im Kopf steckt. Alles Schauspieler. Um Dinge zu inszenieren, die wir dann als beispielsweise Terrorattacken wahrnehmen wollen. Martin Schwab hat mir gesagt, Rainer, ich glaube nichts mehr, nichts mehr. Ja, ich will alles überprüfen, ohne Überprüfung glaube ich nichts mehr. Und Tatsache ist, das ist wahrscheinlich im Moment der richtige Ansatz.
Du hast
wir müssen uns komplett neu orientieren.
Absolut, das haben wir gesagt, wir brauchen ein komplett neues System. Das mit dem, warte mal schauen, da habe ich glaube ich sogar der krasse Typ, wo sich anmalen lässt. Das ist ja, ich bin es glaube ich gerade nicht, aber das kann ich zeigen hier, das mit den Pistolen, wo sich jetzt die Ukraine, die Zivilisten bestücken sich jetzt mit Waffen, da muss ich dann auch sagen, Leute, bitte, kann man machen, muss man nicht. Schon, und nachher hier, das ist mit dem Magazin, wo plötzlich rausfällt.
And heroic is Ukrainian to protect our soil, to protect our future, to protect our freedom and our democracy. We are in the center of Kiev. We are here to protect Ukraine.
Da muss ich dann auch sagen, Leute, was stimmt mit euch nicht? Also dann, wenn ihr einen Schauspieler nehmt, dann nehmt doch bitte wenigstens einen, der vielleicht schon mal mit einer Waffe umgegangen ist. Ja, es ist einfach, ja, ich glaube, wir müssen dazu nicht mehr viel sagen, sagt einiges aus. Es ist wirklich, sie demontieren sich gerade selber, es ist nur noch peinlich. Und wenn das jemand noch irgendwie sagt, hey, hast du gesehen, dann wird es schwierig.
Wir müssen die Nerven behalten und weitermachen.
Ja, definitiv.
Die andere Seite wackelt. Das ist auch in Kanada zu sehen. Der Protest und der Widerstand wird größer, je härter oder je deutlicher Trudeau zeigt, wer er wirklich ist. Ja. Nämlich letzten Endes nur einer, der am Nasenring durch die Manege gezogen wird von irgendwelchen Leuten, die ganz besonders böse Absichten haben.
Absolut. Bin ich ganz bei dir. Und das ist das, was ja... Wir müssen das dranbleiben und sachlich bleiben, dass wir einfach nicht zu emotional werden. Das ist eine schwierige Zeit für uns alle, aber immer wieder aufklären und immer wieder mehr. Ich denke, es werden immer mehr Leute, stimmt was nicht, jetzt vor allem mit dieser Lügenpresse. Ich glaube, es ist ganz gut, dass für die Aufklärung ist es ganz gut, weil es hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Und wenn du dann die Lügenpresse denen zeigen kannst und nur dieses Video von Horizont denen zeigst, hey, schaut euch das an, dann kommen sie vielleicht mal ins Grübeln und kommen dann auch mal, vielleicht haben die auch bei Corona geschwindelt. Könnte ja sein. Und so wiederum könnt ihr mir den Kreis schließen, dass es weitergeht, weil über Corona wirst du sie diese gewisse Prozente nicht mehr erreichen. Das ist durch.
Das, ja, sehe ich auch so.
Ja, was ist dann, wie sieht es aus? Ihr seid, glaube ich, habt ihr Pläne für nächste Woche?
Ja, oder? Wir haben, also Corbyn hat da wieder richtig gute Leute. Ich glaube, Brooke Jackson, also die Whistleblowerin, die wird auf jeden Fall da sein. Die anderen habe ich vergessen, weil ich vorhin am Flughafen so wütend war, dass ich mein halbes Gedächtnis verloren habe. Aber ich werde das morgen nochmal mit ihm besprechen. Die Strategiebesprechung, die wir immer montags machen. Und aber es ist jetzt schon klar, dass das eine sehr interessante Sitzung werden wird.
Ja. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Wir werden natürlich in Kontakt bleiben, wenn das definieren, wann es wieder passt. Gucken wir, wer das dann ankündigen. Rainer, ich habe es im Intro gesagt, das Fest der Menschheitsfamilie. Vergiss es nicht. Wir werden das bald schaffen. Wir müssen halt durchhalten. Ich weiß, es ist, wir haben immer gesagt, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und es ist wichtig, dass du Energie tankst. Die Leute machen sich zum Teil ein bisschen Sorgen. Du hättest auch schon, soll ich das, frischer ausgesehen. Also ist es wohl an der Zeit, dass du auch ein bisschen dich erholst und mit deiner Frau eine schöne Zeit hast. Grüße sie lieb von mir und ich werde es nie mehr vergessen, sie haben am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
Das mache ich, Rudi.
Ja, hey, ja, Rainer, vielen Dank für alles. Keep in touch, wir hören uns und bis sehr bald.
Okay, macht's gut. Ne?
Tschüss. Tschüss, ciao, ciao.